Ja, hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe 224. Es ist der 3. Februar 2024, noch eine 24. Mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio Jan David.
Guten Abend.
Hi. Jetzt beschäftigt mich aber tatsächlich, ob es das noch gibt in der Mediathek gerade.
Ich wollte ja eigentlich schon Aprilwitze machen, aber ist mir aufgefallen, das ist ja, dauert ja noch.
Nee, wurde schon depubliziert.
Wer wurde depubliziert?
Ach, wo wir gerade über Themen reden, die wir vergessen haben für diese Sendung. Ich wollte mal die Serie It's a Sin empfehlen. Die war nämlich mal in der ZDF-Mediathek letztes Jahr. Also ich hatte ja mal irgendwann darüber geredet und es war mir aufgefallen, dass die in der ZDF-Mediathek ist. Oder jetzt müssen wir leider sagen, war.
Ja. Ja. Präteritum, wie der Akademiker sagt, ne?
Er ist weg.
Weg, weg, weg.
Oder liegt es da drin? Ist die, nee, kann man. Video leider nicht mehr verfügbar. Ja, tut mir leid, liebe Hörerschaft. Es ist zu Sport. Spät. Ja. Du wolltest auf das HörerInnen-Feedback eingehen?
Ja, unsere Hörerin Xellos hat uns auf die letzte Sendung einen Kommentar hinterlassen. Ich bin so laut hier. Und hat Filme vorgeschlagen, die wir leider nicht gucken werden, weil wir Angsthasen sind. Aber wir können die Geste sehr schätzen.
Dann sind wir auf die Liste aufgenommen.
Ja. Also namentlich
so die
wurden Hereditary und Midsommar vorgeschlagen, um die ich auch beide schon seit gefühlt Jahren so herum, wie heißt das, Tänzel? Nee. Also ich hab die Filme im Auge, aber es ist halt so Horror, ne? Und das ist nicht meins. Also, aber mal gucken. Vielleicht werden wir irgendwann abenteuerlustiger. Mal gucken. Danke auf jeden Fall für die Einsendung. Wie per Postkarte. Sendet eure Vorschläge. 1, 2 oder 3. Vielen Dank dafür. Und wenn es noch mehr Menschen da draußen gibt, die Vorschläge geben wollen, ich sag mal, nicht gucken können wir es immer noch, aber vielleicht nehmen wir so eine Liste mit auf und denken dann zumindest drüber nach. Weil wir haben ja auch nicht alle Filme im Kopf, die wir noch gucken können.
Nö. Ja, auf jeden Fall gerne. Also es ist immer gern gesehen.
Ja.
Ich freue mich immer über sowas.
Sonst hat die EU Apple gecancelt oder sowas. EU versus Apple. Gibt jetzt irgendwie Sonderregeln für Apple in der EU oder Regeln für Apple in der EU, die sie jetzt, ja, ich sag mal, nicht so freiwillig umgesetzt haben und auch, wenn man sich das so durchliest und Kommentare dazu liest, auch mehr schlecht als recht. Diverse Dinge sind jetzt beschlossen worden oder soll mit iOS 17.4 kommen, solche Sachen wie, dass es alternative App Stores geben sollen, alternative Möglichkeiten der Bezahlung, also nicht nur über Apples Bezahlservice und solche Geschichten. Alles so Dinge, die, ja, die man, weiß ich nicht, gut oder schlecht finden kann, aber die mich auch irgendwie nicht so richtig interessieren. Der Teil, der mich allerdings sehr interessiert und der auch, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal über die Optionen vor ein paar Monaten gesprochen, als wir grundsätzlich mal wieder über Browser gesprochen haben, und das ist nämlich alternative Browser-Engines unter iOS. Also die Leute, die außerhalb des Walled Gardens stehen und sich fragen, wovon wir reden, auf iOS gibt es ja nur einen Browser oder eine Browser-Engine besser gesagt, das ist nämlich WebKit, die Browser-Engine von Safari, die aber nebenbei bemerkt Open Source ist und auch von anderen Browsern benutzt werden könnte und teilweise auch von anderen Browsern benutzt wird. Und vor Äonen hat Google Chrome die auch mal, oder hat Google die auch mal geforkt und Link daraus gemacht. Aber Browser auf iOS heißen entweder Safari oder heißen anders, aber haben trotzdem eine WebKit-Engine darunter. Also auch der Chrome und der Firefox und die ganzen alternativen Browser, die man theoretisch auf dem iOS benutzen kann, sind alles WebKit-Browser. Weil Apple da das so möchte. Jetzt mit iOS 17.4 wird das Druck der EU aufgebrochen. Ab da soll es die Möglichkeit geben, dass Browserhersteller auch ihre eigenen Engines verwenden können. Sprich, Google könnte Blink für iOS anbieten und Firefox Gecko, heißt das noch so? Die Firefox Engine halt.
Ja, die heißt noch Gecko.
Und das war's. Ich weiß gar nicht, gibt's noch andere Browser-Engines, die tatsächlich noch benutzt werden? Ich glaube nicht, ne?
Du stellst eine Frage. Ich bin mir nicht sicher. Es gab.
Alle anderen nutzen ja Chromium drunter, ne? Also.
Gibt da eine Wikipedia-Seite?
Ja. Das ist auf jeden Fall so. Also, ich hätte ja schon gerne.
Trident ist tot. Etwa der KHTML gab's früher, ne? Das ist auch tot.
KHTML. Ja, also mein frommer Wunsch wäre ja, dass es dann in Zukunft einen waschechten Firefox auch auf iOS gibt. Einfach so richtig Firefox halt.
Also nicht. Wikipedia führt noch Goanna als aktiv, wird verwendet in Pale Moon, Basilisk und Kmalion.
Das ist ja gerade ausgedacht.
Nein.
K-Moon? Das klingt alles wie KDE-Software.
Pale Moon ist wohl ein Browser, ja, den es seit 14 Jahren gibt.
Auf Windows CE oder was?
Your Browser, Your Way.
Okay. Ja, also einfach mal hauptsächlich sich im Umlauf befindenden Browser-Engines sind
See also Waterfox, den kenne ich jetzt auch seit ein paar Tagen.
Ja, furchtbar. Aber Waterfox ist doch Gecko.
Ja, aber auf ein ähnliches Thema. Ich verlinke mal in den Link in Bio zu Comparison of Browser Engines. Ja.
Sehr gut. Genau, da also ich würde mich freuen über einen nativen, also Firefox mit richtiger Firefox Engine. Nicht, weil ich glaube, dass der auf iOS jetzt so super gut performen würde, weil da ist er einfach bisher nicht drauf optimiert. Und Firefox braucht ja auch so in der Desktop-Variante jetzt nicht wenig Speicher, aber ich sag mal, mehr Konkurrenz kann nicht schaden. Und mein frommer Wunsch wäre ja auch, dass dann damit sowas wie uBlock Origin auf iOS dann existiert. So, ne? Ich weiß noch nicht, ob Apple da. Also, sie haben ja irgendwie die Integration von Browser-Engines extra eine API bereitgestellt. Ich weiß nicht, ob dann das dafür sorgt, dass dann auch die Firefox-Extensions und die Chrome-Extensions auch funktionieren. Ja, wir sehen es dann, wenn iOS 17.4 rauskommt. Ich bin gespannt. Firefox hat schon, oder Mozilla hat schon gesagt, so, schwierig, weil da das ja eine Regelung ist, die nur für die EU gilt, und das heißt, Mozilla darf den Firefox mit Gecko Engine für die USA nicht anbieten. Die USA, also der Rest der Welt außerhalb der EU darf das ja nicht benutzen. Müssten sie ja dann zwei Firefox-Versionen in den App Stores pflegen. Einmal die EU-Variante mit Gecko und die Rest der Welt-Variante mit WebKit. Und da wurden schon Bedenken angemeldet, ob das überhaupt möglich ist. So ressourcenmäßig. Ja. Wäre natürlich jetzt blöd. Ich weiß nicht. Also bei Chrome Google könnte ich mir vorstellen, dass sie da Blink dann doch portieren. Weiß ich nicht. Das ist mir auch, also das wäre mir jetzt auch eher wurscht, dass sie Firefox nicht interessieren.
Keine Ahnung, ich benutze keinen Chrome. Interessiert mich nicht, aber
Ja, sag ich ja, ich auch nicht. Mich interessiert, ob der Firefox kommt.
Chromium wäre vielleicht ganz interessant, aber warum? Naja, es ist interessant unter dem Aspekt, dass das eben vielleicht eine Marktöffnung stattfindet. Oh, ich finde das auch so lächerlich, wie Apple sich da geriert.
Das ist schon ein bisschen peinlicher.
Ja, dass sie damit mal losgelaufen sind im Sinne von, wir wollen das alles kontrollieren oder sonst was, aber dass sie das immer noch tun und immer noch mit dieser, echt, ey, als wird die Welt untergehen, wenn sie da jetzt was ändern. Mhm. Und dann diese Meta und Meta an irgendwelchen AGBs und Gedöns und sonst was da drum und hier noch ein Loophole und da noch und sonst was und alles scheiße kompliziert und schwierig und so und naja. Weiß ja nicht, ob das notwendig ist.
Ja. Nee. Finde ich
auch schwierig. Das ist der größten Unternehmen der Welt, ne?
Ja, ich meine, das war ja irgendwie...
Zumindest vom Finanzgewicht her.
Ja, ich meine, das war ja irgendwie noch ganz cute, als sie so der Underdog waren und irgendwie keinen Marktanteil hatten und so sagen, ja, unsere Plattform super geschlossen, aber dafür halt alles ganz, ganz hübsch und so und nicht so viele Nutzer. Aber jetzt, wo das dann echt so sehr, 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 sehr viele Leute benutzen, wäre das dann auch schon mal... sinnvoll.
Ich verstehe auch, also die Argumentation gibt halt auch keinen Sinn mehr im Sinne von die Plattform, also so im Sinne von, wir wollen hier die Plattform-Experience kontrollieren oder sonst was, wo man so, ey, das habt ihr doch schon seit Jahren nicht mehr unter Kontrolle. Das ist doch eine Illusion, also.
Ja, weiß ich nicht, sie haben ja schon diverse Sachen unter Kontrolle, also wenn ja, Apple nicht
was
will.
Was ist da ein Schrott im App Store?
Ja, das ist halt so. Das ist halt so dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite labern sie irgendwas von Kontrolle und beste Experience und dann haben sie halt dieses Millionen spielsüchtiger Leute geben über In-App-Purchases Milliarden von Euro aus. Das klingt irgendwie gut, das machen wir.
Ja, aber ich meine, du kannst auch nach irgendwas suchen im App Store und du findest einen Haufen Schlons und Müll und sonst was und wie regelmäßig kommt das vor, dass mal wieder irgendwie so ein Bitcoin-Miner oder so da integriert hat und keiner bei Apple im App-Review hat es gemerkt und
ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, die müssen das irgendwie mal entzerren. Denen laufen ja auch teilweise die Entwickler weg im Sinne von, dass sie sagen hier so, ich habe keinen Bock mehr, da mich mit abzugeben. Weißt du, so wirklich vernünftige Leute, die gute Apps programmieren und wirklich guten Kram machen für die Plattform und die halt sagen, hier, die werfen hier so viel Steine in den Weg, ich weiß nicht, wie ich das noch machen will.
Ja.
Technisch irgendwie cool finden und so, aber es nicht können, weil sie halt von dieser Bürokratie im App Store, die halt irgendwie auch nur noch ein Witz ihrer, ein Schatten ihrer selbst ist, und unglaublich kompliziert geworden ist, dass sie sich davon abgestoßen fühlen. Und ich finde dieses ganze Thema mit dem, wir müssen auf die EU-Regeln reagieren, bringt das so richtig heftig zum Ausdruck. Im Sinne von, wie unglaublich kompliziert diese Regeln da formuliert sind.
Ja, und ich finde diese Strategie von, wir machen alles dicht und lassen quasi auch dadurch keine irgendwie Innovation mehr zu, das fällt ihnen ja irgendwie sowieso gerade so ein bisschen auf die Füße. Also ich sag mal, wenn man sich das iPad anguckt, also bis auf so ein paar Verrückte, die wirklich auf Schmerzen anscheinend stehen, benutzt es ja niemand als irgendwie ernstzunehmenden Computer. Das ist ja so... Also wenn das Leute irgendwie benutzen, das iPad dann so als One-Trick-Pony, irgendwie so, weiß ich nicht, Fotos bearbeiten mit dem Stift oder so, ja, okay. Oder Webbrowsen, okay. Aber, weiß ich nicht, sobald es dann irgendwie so Dateien-Management, so richtiges Multipurpose-Computing, da fällt das iPad doch sofort auf die Fresse. Und das iPad könnte ja, also vom Formfaktor her und so Touch und so, wenn sie dann richtig, also es wird ja mal davon geredet, hier, mach doch einfach macOS aufs iPad, bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, weil was, also dann kannst du es auch einfach MacPad nennen und dann ist das halt ein Laptop ohne Tastatur. Finde ich jetzt auch nicht so toll, aber wenn sie iPad OS halt so anpassen würden, dass es halt ordentliches Dateimanagement kann und so diese ganzen Handy-Restriktionen, die es ja im Grunde hat, dann könnten, würden da auch, glaube ich, ernstzunehmende Apps drauf erscheinen. Ja, da gibt's irgendwie Photoshop mittlerweile für, aber weiß ich nicht, die geile neue Open-Source-Software für die irgendwie tolle Dinge macht, die wird da bestimmt nicht drauf laufen. Und
ja, gerade der ganze Open-Source-Bereich, den schließen sie ja durch diese restriktiven App-Store-Regeln aus. Du kannst ja nicht einfach hergehen und dir aus dem Apps, aus dem GitHub irgendwas laden, kompilieren und auf deinen Dings laden. Das kannst du schon, aber dann läuft es halt wie lange? 2 Wochen oder so, bis das temporäre Zertifikat abgelaufen ist. Abgesehen von dem ganzen Gedöns, durch das du da laufen musst, um überhaupt erstmal auf deinem privaten Rechner deinen Xcode zum Laufen zu kriegen und dann eine Bauumgebung und sonst was und so. Es ist so unglaublich kompliziert.
Ja, dieses
einzige Weg darum ist ja Testflight oder so, ne?
Ja, dieses eben mal schnell was bauen und auf sein Gerät packen oder für andere Leute verfügbar machen, das geht ja im Grunde nicht. Das heißt, du musst schon irgendwie ein fertiges Produkt gebaut haben mit einem Businessplan dahinter und am besten noch Venture Capital, damit du irgendwie sinnvoll so eine App einreichen kannst.
Ja, so kommt das iPad, glaube ich, auch nicht vom Fleck so richtig. Weil es halt, wie du sagst, in der Interaktionsentwicklung und sonstigen Entwicklung hängt es halt komplett davon ab, dass Apple das tut.
Ja, und das, also das auf dem, das bremst im Grunde das iPad seit vielen Jahren aus und ein ähnliches Problem sehe ich da auch im Grunde bei der Vision Pro. Also die ersten Reviews und so sind ja jetzt raus und das sieht ja alles irgendwie so ganz nett aus, aber so die Frage stellt sich ja schon so, ja, da laufen jetzt halt iPad-Apps und man kann halt irgendwie das Display von seinem Mac sich da anzeigen lassen, aber diese Idee von Spatial Computing ohne Software, ohne richtige Software und Apple sagt wieder nur, was man darauf darf und was nicht, da hast du dann Glorified Display demnächst da auf der Nase und ist dann eingeschränkt wie auf so einem iPad halt. Also ich weiß nicht, ob das abhebt. So. Kannst du da die Speedtest-App runterladen? So. Hui. Oder so. Ich hab keine Ahnung.
Ja, gut, das Spatialized Computing ist. Wie heißt das? Spatial Computing? Spatial Computing.
Apple das nennt ist nochmal Spatial Computing.
So ein ganz anderes Thema.
Ja, aber das ist
ja. Ja, da bin ich auch noch sehr unsicher, was da draus werden soll.
Ja, ist ja auch egal, ob daraus was wird oder nicht, aber mit den Voraussetzungen, die sie sich dafür selber geschaffen haben, dieses wir entscheiden, was da passiert und also so, da tun sie sich, glaube ich, keinen Gefallen mit.
Mhm.
Genau, aber ich freue mich, wenn Firefox für iOS erscheint, um den Bogen wieder zu kriegen. Mhm. Ja, muss man mal abwarten, was jetzt passiert. Genau, dann eine weitere Meldung zum Thema Castro, mal wieder. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Dauerthema. Castro ist jetzt anscheinend doch nicht tot. Also ich hatte Castro ja schon, oder die Welt hatte Castro, den Podcast-Player Castro, ja schon aufgegeben. Und Castro offensichtlich selber hatte sich auch aufgegeben, weil irgendwie dieser Webservice, der da die Feeds abholt und synchronisiert und so weiter, war ja auch irgendwie dann mehrfach nicht verfügbar und Leute sind da in Scharen von weggerannt und haben ihre Abos gekündigt. Und jetzt wurde das Ding offensichtlich verkauft und die neue Firma hat einen Blogpost geschrieben und meinten so, hier, wir wollen jetzt wieder Stabilität reinbringen und das Ding wieder in die Bahn bekommen. Und ja, ich hoffe, dass das stimmt. Das wär cool, weil, ich weiß nicht, Overcast, das dümpelt auch nur so vor sich hin. Also Marco Arment erzählt zwar die ganze Zeit, dass er an einem großen Rewrite arbeitet, aber das erzählt er auch, glaube ich, seit 2 Jahren. Und Feature-mäßig ist das Ding, ja, das ist schon in Ordnung, aber dieses gerade dieses Triage-Feature von Castro, das fehlt mir doch sehr.
Mhm.
Und ja, das wäre schön, wenn es da weitergeht. Außerdem mehr Konkurrenz, weil also wenn Castro jetzt wirklich weg gewesen wäre, dann gibt's halt irgendwie auf dem iPhone Overcast, die Podcast-App und Spotify so gefühlt. Ich weiß ja nicht. Von daher.
Ja, keine Ahnung, ich habe da keine Gefühle zu. Oder Gedanken.
Pocketcast gibt's ja noch, stimmt, das benutzt du ja, das vergesse ich immer.
Ja, ich weiß gar nicht, was du dagegen hast.
Es kann keine Listen.
Doch, so eine Art Liste.
Genau mein Punkt.
Es kann so Filteransichten. Das ist ein bisschen eigenartig. Ich weiß auch nicht, was die da treiben. Das ist eine gute App, aber in manchen Punkten ist immer noch ein bisschen eigenartig.
Das habe ich schon mehrfach gesagt. Wenn die ordentliche Listen einfach nur so stinknormale Listen könnten, ich hätte sie tatsächlich Overcast vorgezogen. Weil das sonst Problem ist,
ich benutze jetzt zwei Podcast-Apps parallel, ne?
Wer, du?
Ja, yeah. Overcast und Pocketcast.
Why?
Ja, weil Pocketcast mir besser gefällt bei den regelmäßigen Podcasts.
Aha.
Von den, wie es funktioniert, wie es automatisch runterlädt, Folgen archiviert, Gedöns, keine Ahnung was. Wohingegen mir Overcast besser gefällt bei einzelnen Episoden, wo ich wirklich nur explizit einzelne Episoden aus einem ewig langen Feed hören will. Ist die Ansicht einfach viel intelligenter, weil die ganze User Experience letzten Endes bei Overcast sinnvoller gestaltet für diesen Anwendungsfall.
Okay. Was jetzt noch die Tage rumgereicht wurde, bevor das mit Castro rauskam, war Airtable, glaube ich.
Ist das Airtable?
Nee, wie hieß das?
Airtable ist so eine Datenbank-Applikation.
Oder war das
Airtable? Also da kannst du auch Podcasts reinschreiben, oder kannst du theoretisch alles reinschreiben.
Nee, ich habe mich verwehrt. Nicht Airtable, Airshow. Airshow.fm. So ein Podcast-Player von, ich glaube, von den Feedbin-Machern.
Aha.
Der sieht auch gar nicht so scheiße aus. Den habe ich auch eine Zeit lang ausprobiert. Der hat aber keinen so ein diese Comfort-Feature wie Pocketcast und Overcast, die hat mit diesem Silence rausschneiden und solche Sachen, sowas hat er halt nicht.
Ja.
Ansonsten vom Interface her ist der gar nicht so kacke. Also wenn der das noch hinkriegen würde, würde ich da ernsthaft drüber nachdenken, den mal auszuprobieren. Aber ja. Der kam daher so aus der Versenkung plötzlich, als das mit Castro sehr schlimm wurde.
Ja, bin mal gespannt, was aus Castro jetzt wird. Ja. Vielleicht ist der was für mich.
Also wenn der wieder geht, probiert ihn ruhig aus. Also sobald ich das Gefühl habe, dass Castro wieder auf festen Füßen steht, würde ich da auch wieder direkt hinwechseln.
Das letzte Update ist grundsätzlich sehr kritisch, von daher. Das ist ja ein großes Lob.
Ja. Nun ja.
Den muss man kaufen, oder?
Castro?
Oder muss man den abonnieren? Wie ist das?
Den musst du also kannst den, glaube ich, kostenlos benutzen, aber halt für die ganzen Quality of Life Features musst du ja abonnieren. Irgendwie 5, okay. 10, 20, 30 Euro im Jahr oder sowas.
Zunehmend Abstürze.
Ja, das letzte Update ist auch 3 Monate her, also ich weiß nicht. Ich habe den jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr benutzt oder ein paar Monate.
35 Euro im Jahr.
Boah. Ich würde ja abwarten, bis die neue Firma dann das erste Stability-Update rausschiebt und dann mal gucken.
Ich glaube, ich gucke mir lieber Overcast nochmal an.
Gut, dann habe ich noch einen weiteren Service mir angeguckt, der mit Podcast nichts zu tun hat, sondern mit Serien. Und zwar ist das Serialized. Habe ich das richtig geschrieben? Serialized.
Ja, ich bin mir bei dem Namen auch nicht so sicher, ob der so sinnvoll ist.
Serialized D. In Anlehnung. In Anlehnung an Letterboxd. Oder Letterboxd oder wie auch immer. Also ich habe gesucht einen Service wie Letterboxd, aber halt für Serien, weil mein Problem, oder sagen wir es mal so, ich surfe regelmäßig auf Letterboxd die rum. Heißt das Letterboxd oder Letterboxd die? Diese Filmwebseite, Letterboxd. Da surfe ich regelmäßig rum und habe da halt so ein paar Leute abonniert, die dann Sachen bewerten und dann sehe ich, okay, oh, das gefällt dem und dem, das könnte mir vielleicht auch gefallen. Und da sieht man halt relativ gut, welche Filme gerade trenden, so in so einer gewissen Cineasten-Bubble. Also, das ist jetzt nicht so dieses, Gassenhauer XY-Film, der gerade durch die Cinema-Komplexe getrieben wird, sondern das ist mehr so, ja, Cineasten halt. Das ist ganz gut, um so neue Sachen mitzubekommen und auch sich grundsätzlich über Filme zu informieren, was so andere Leute dazu denken, was da so Filme zu entdecken. Und so einen ähnlichen Service hat mir die ganze Zeit eigentlich für Serien gefehlt. Weil, Also da gibt es zwar auch so Seiten wie, weiß nicht, trakt.tv, der irgendwie dann deine Filme mittrackt und oder du da tracken kannst, was du für Filme, Serien geguckt hast. Aber ich habe da irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass mir da irgendwie Vorschläge gemacht wurden für irgendwas. Und Serialized, ja, sieht halt im Grunde aus wie Letterboxd und scheint auch so ähnlich zu funktionieren. Mein Problem ist, also das ist jetzt keine Empfehlung, sondern mehr so ein, ich gucke mir das gerade an und überleg, ob das was sein könnte. Sag mal, vom Interface her sieht es ganz gut aus. Ich habe nur gerade das Problem, ich folge da noch niemandem. Das heißt, ich kriege auch keine Empfehlung. Also ich habe da halt dieses, es gibt ja diese Trending-Shows ganz oben. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Das sieht man halt auch irgendwie auf Rotten Tomatoes oder so. Ich glaube, das bekommt dann irgendwie so eine Dynamik, wenn man dann auch ein paar Leuten folgt. Und an dem Punkt bin ich noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man dann entsprechenden Leuten folgt, von denen man auch den Geschmack einschätzen kann, beziehungsweise deren Empfehlungen man grundsätzlich vertreten kann oder mit denen man sich anfreunden kann, dann könnte das eine gute Quelle sein, um irgendwie neue Serien zu entdecken. Oder auch alte Serien. Also weil auch da so die ganzen krassen Gassenhauer, die alle geguckt haben, die kennt man ja sowieso. Aber also ich habe zunehmend das Gefühl, dass in dieser Flut von Serien, die überall ständig neu rauskommen, zu ertrinken und nicht so richtig fehlen die Empfehlungen. Und das Problem ist, so Seiten wie Rotten Tomatoes zum Beispiel, da gibt's ja auch so die Kategorie Serien als Bereich auf der Seite, wo man dann Serien empfohlen bekommt. Aber das sind halt auch immer nur die aller neuesten Serien. So, das ist ja immer so, da steht dann sowas wie Streaming right now on bla 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 oder so und das empfehlen wir dann. Aber da steht jetzt nicht, hey, vor 3 Jahren ist diese geile Serie gelaufen, die du hast, von der du gar nichts mitgekriegt hast, guck die doch mal. Also es gibt da manchmal so Artikel auf Rotten Tomatoes, aber die sind auch unglaublich schwer zu finden und das ist so, ja, also ich finde es schwer, da irgendwie sinnvolle Empfehlungen zu bekommen.
Ich habe nicht so das Gefühl, dass die bei Serialized ihre Software schon so richtig im Griff haben.
Inwiefern?
Naja, Bilder sind hier, werden hier verzerrt angezeigt. Die E-Mail, die ich bekommen habe, passt nicht auf meinen Bildschirm.
Okay.
Die haben, kriegen das nicht hin, eine vernünftige HTML-E-Mail zu schon machen. Und die Empfehlungen sind so... Ja, prinzipiell interessant, ja. Aber
ja.
Auch Rotten Tomatoes ist zunehmend schwierig, ne?
Ja, ich fand Rotten Tomatoes für so Entdeckung von neuen Sachen sowieso nie gut. Also man kann da halt, wenn man irgendwas von irgendwas mal gehört hat und sich dann darüber informieren möchte, dafür ist Rotten Tomatoes ganz gut. Aber so, die schlagen dir ja jetzt nicht irgendwie vor, hey, guck dir mal das an, das irgendwie... Diese Serie von 1998, die hast du, die könnte dir gefallen.
Trending Shows, Trending This Week.
Ja. Popular on TV right now, New on TV Tonight und More. Und dann kannst du noch irgendwie nach Streaming Services.
Was gibt man da watched an? Ganze Serie oder?
Bei Serialized. Ja, je nachdem, was du halt geguckt hast. Also ich habe jetzt da mal ein paar Serien reingeklimpert, die ich komplett gesehen habe. Und die kannst du dann da als komplett gesehen markieren. Du kannst damit auch einzelne Episoden tracken. Und quasi so so eine To-Do-Liste zu pflegen, welche Folgen der Serie du noch weitergucken musst. Mhm. Aber da habe ich eigentlich gar keinen Bedarf dran. Das war ja früher eher so ein Ding. Mittlerweile hat man ja Software, die das automatisch quasi für einen macht. Jo.
Trotzdem ist Headerbild verzerrt.
Ich, bei mir ist da nichts verzerrt.
Ja, die Aspect Ratio stimmt nicht.
Bei mir sieht das gut aus.
Ich kann es dir mal vielleicht zeigen. Naja, gut.
Jo.
Interessant.
Ja, muss mal gucken.
Ich probier's mal aus.
Ja, schadet ja nichts. Kannst du mir erfolgen, dann kann ich dir Vorschläge machen. So, was hast du hier? Oh ja, interessant.
Ich dachte, das hängt damit zusammen, dass der Browser so schmal ist, aber wenn ich ihn breiter ziehe, wird es nicht besser. Da sind nur schwarze Ränder links und rechts.
Warte mal, lass mich mal gucken. Ach ja, die haben ein Problem im Tablet-View anscheinend. Oder nee, das ist Mobile. Und die haben kein Tablet-View. Also der Mobile-View ist irgendwie kaputt, sehe ich gerade.
Aber ich kann das Fenster so groß machen, wie ich will. Selbst wenn ich dann die Seite neu lade und so, ist es verzerrt.
Naja, also wenn ich es größer ziehe, dann springt er auf richtiges Bildformat.
Nee.
Muss man von ohne Cache neu laden, glaube ich. Ja, also bei mir springt es von Tablet auf Ding dann ins richtige Format. Ja, aber du hast recht, offensichtlich haben sie da, es ist nicht ganz Letterboxd.
Ich will sie ja gar nicht schlecht reden. Vielleicht sind es ja total coole Leute, die nette Sachen machen wollen.
Die Seite lädt auch schneller als die von Letterboxd. Die finde ich ist nämlich relativ langsam.
Ja, das stimmt eigentlich. Wo kommen die her, die Leute von Serialized?
Ich habe keine
Ahnung. Sind das überhaupt mehrere?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe literally eine Suche gestartet. Letterboxd.
You can email me.
Ich habe literally eine Suche gestartet. Oh Gott, serializedd@gmail.com. Holy cow. Ja gut, also ich habe literally eine Suche gestartet. Letterboxd, but for TV Series oder sowas. Und dann habe ich auf einem Reddit-Post das als Empfehlung gefunden. Wie man halt heute Sachen im Internet findet.
Hast du nicht ChatGPT gefragt?
Nee.
Naja, schauen wir mal. Müssen wir mal beobachten. Halten wir mal einen Blick.
Gut, ansonsten kommen wir zur Fotoecke. Nee. Und zwar habe ich eine Kamera gefunden. Und zwar meine alte Kamera, nämlich meine erste Kamera, habe ich wieder gefunden.
Okay.
Die hatte ich schon mal irgendwie auf dem Dachboden meiner Eltern gesucht und nicht gefunden, weil ich mir dachte, okay, die muss ja hier irgendwo noch sein, die habe ich ja nicht weggeworfen. Hatte dann befürchtet, dass ich sie doch weggeworfen habe und dann ist sie mir vor ein paar Wochen zufällig in einem anderen Schrank, also ich habe gar nicht danach gesucht, ich habe einfach einen Schrank aufgemacht und da habe ich sie dann gesehen. habe sie wiedergefunden und zwar eine Vogtländer Vito 70.
Oh.
Eine schöne, kleine, kompakte Analogknipse. Die ich im zarten Alter von 9 Jahren, glaube ich, zum Geburtstag gekriegt habe.
Ja.
9? Ich weiß es nicht. Ist schon. Dafür ist die erstaunlich gut erhalten. Ich meine, das ist schon echt ein Moment her. Hat sie die dann wiedergefunden und auch festgestellt, dass noch ein Film drin war.
Meine Lego-Burg.
Und hab dann den On-Off-Knopf gedrückt und dann machte es dieses Geräusch hier. Und habe festgestellt, dass die Batterie, die da seit 20 Jahren drin ist, noch einmal frei funktioniert. ja, oder wahrscheinlich 24 Jahre. Also die ist wirklich...
Hast du den Film jetzt rausgenommen oder ist er...
Ich habe den dann erstmal fertig geschossen.
Okay.
Also waren von den... das waren 36 Filme, also 36 Bilderfilme, von dem waren irgendwie 24 verschossen. Ich habe dann auch irgendwie 12 oder so gemacht und habe den dann die Tage Entwicklung gebracht und ja, so ein paar Geburtstagsbilder von meinem Bruder drauf und so.
Toll.
Dann so Bilder von Weihnachten, den Tannenbaum.
Schön.
Das, ja. Und ja, da sieht man halt, was dann so passiert, wenn ein Film abläuft. Die Farben waren nämlich alle sehr wonky. Und man sieht auch, was mit Film passiert, also nicht nur durch die Farbverschiebung, sondern auch, er ist nicht mehr so empfindlich, weil die Bilder, die ich vor wahrscheinlich 24 Jahren oder so gemacht habe, die waren nämlich relativ scharf und prägnant und kontrastreich, nur halt so Farben waren so ein bisschen, nee. Und die Bilder, die ich dann letzte Woche oder wann gemacht habe, die waren halt so hazy. Ich weiß nicht.
Aber die Linsen sind noch klar, also ist keine Feuchtigkeit drin oder so. Oder.
Ach so, du meinst, es könnte auch ein Linsenproblem sein. Macht jetzt nicht den Eindruck. Ich sag mal so, ich habe einen neuen Film reingesteckt. Wir sehen es dann.
Cool. Ja, ich hab mir letztes Jahr mal für ein paar Euro die alte Kamera meiner Mutter auf eBay geklickt. Die fand ich als Kind immer so cool. Das ist auch ehrlich gesagt, ich habe sie jetzt gerade nicht zur Hand, die ist drüben in meinem Rucksack, aber das ist echt ein cooles Teil auch.
Was ist das für eine?
Muss ich kurz raussuchen. Ich vergesse immer, wie die heißt. Oh, ich bin nicht mehr bei eBay eingeloggt.
Ja, auf jeden Fall diese Vito 70 von Vogtländer, da dachte ich die ganze Zeit so, hey Vogtländer, da kriegst du bestimmt nur noch Geld für, die ist bestimmt heutzutage was wert oder so. Ich glaube, die gibt's nirgendwo. Also auch, wenn man die googelt, das ist so, das scheint irgendwie so eine rebranded Samsung-Kamera zu sein. Mhm. Das ist irgendwie aus der Zeit, wo Vogtländer nur noch ein Name war.
Mhm.
Und ja. Der Blitz da drin ist ziemlich asozial. Also, ich weiß nicht, ob der nur eine Stärke hat und die ist immer so, weiß ich nicht, Flutlicht im Fußballstadion, aber es ist so, alle, die ich damit bisher fotografiert habe, haben danach geschrien und gesagt, sie sind blind. Der hat fast so ein bisschen Rückstoß.
Eine Olympus AF10 Super.
Okay.
Das ist eine ziemlich coole, wie sagt jemand? Limits of a crap and point and shoot.
Okay.
Ja, die wird gleichzeitig, also die wird so gesagt, so von diesen einfachen Point and Shoot der 80er, 90er Jahre, also nicht von den, es gab in den 80er, 90er Jahren von diesen Point-and-Shooter, also diese Kameras, wo man einfach so letzten Endes draufhalten konnte, gab es natürlich verschiedene Modelle in verschiedenen Preisklassen. Also so die richtigen Billo-Modelle, die so irgendwie so halbwegs in einem Teil der Fälle ein scharfes Bild gemacht haben. Mhm. Die ganz vernünftigen Kameras und halt so diese Premium-Teile, die halt so heute auch noch für viel Geld gehandelt werden. Also es gibt von diesen Point-and-Shoots teilweise Kameras, die für, was weiß ich nicht, kriegst du heute noch so einen Point-and-Shoot 600 Euro oder so, ne?
Contax T2 oder wie sie heißt.
Ja, keine Ahnung, die da auch so richtig elegant aussehen und so, sonst was. Und dieses Modell, was ich da habe, was ist, gilt so als, oh, ist ganz vernünftig.
Mhm.
Ist jetzt, gehört jetzt nicht zu dem Billo-Kram, aber ist jetzt auch nicht so das totale Premium-Ding. Hat einen Autofokus, der ziemlich gut funktioniert. Ab 70 Zentimeter.
Mhm.
Und hat auch einen Blitz und so, der sich automatisch aktiviert, je nach Lichtverhältnissen, den du aber abschalten kannst.
Mhm.
Und du kannst sie vorne so zuschieben. Wenn du das aufschiebst, wird in dem Moment der Schalter für Blitz auf Auto geschoben. Hat jemand im Internet beschreibt auf einem Blog jemand, wie man so den Nupsi da wegfeilen kann, damit das nicht mehr passiert. Es gibt so Leute, die diese Kamera benutzen und dann irgendwelche High-ISO-Filme da reintun und so, die dann sogar im Dunkeln benutzen, also im fast Dunkeln benutzen, ja, und so, sonst was so als so, ja, so mal so mitnehmen Kamera.
Ja.
Weil dafür ist die wirklich gut, weil die kannst halt einfach auf alles draufhalten und die macht halt einfach irgendwie ein Foto.
Ja.
Und ja, deshalb wollte ich die damals irgendwie unbedingt mal haben, auch weil ich die so als Kind immer bewundert hat. Ich hatte nämlich selber auch eine Kamera, die war aber ziemlich scheiße im Vergleich zu der, weil wenn diese Olympus-Kamera, wenn ich die als Kind mal in der Hand hatte und durfte damit mal ein Foto machen, meine Mutter hatte die immer in so einem Fach, weißt du, so in so einer in so einem Schrank, also in so einem Fach drin, so, sonst was, so, die wurde dann so für besondere Anlässe mal rausgeholt und so. Also es ist sehr vorsichtig damit umgegangen und wenn du damit damals immer irgendwie ein Foto gemacht hast, das hat immer funktioniert. Also du hast es einfach so draufgehalten und dann kam immer so ein ziemlich vernünftiges Foto letzten Endes bei rum. Hat mein Vater, der auch sich viel mit Fotografie in seinem Leben beschäftigt hat, der hat auch immer gemeint, mit dieser Kamera, mit der kannst du nichts falsch machen. So.
Hat die auch einen Zoom oder ist die Festbrennweite?
Nö, das ist Festbrennen.
Okay, weil das hatte ich nämlich auch total vergessen.
35 mm.
Okay, das hatte ich nämlich total vergessen. Das hat nämlich, die hat nämlich tatsächlich ein Zoom-Objektiv in 38 bis 70 mm.
Erst übrigens, ja, Brennweite ist nämlich ein interessanter Faktor, nämlich diese Kamera da 35 mm. Das ist auch irgendwie eine sehr angenehme Breite für so eine Point-and-Shoot, finde ich.
Also quasi das All-Round-Travel- Brennweite
sozusagen. Macht halt Auto-Exposure und sonst was in so bestimmten Stufen. Jetzt nicht so mega fein, so im Sinne von, dass sie mit allen Lichtverhältnissen immer ohne Probleme umgehen kann. Aber wenn du jetzt nicht gerade in die Sonne fotografierst, geht das.
Ja, was mich noch interessiert, ist halt, was die so für ISO kann. Also, wenn jetzt mal ISO 400 Film reingesteckt.
Ja, nee, oder nee, deine?
Auch eigentlich meine, aber.
Meine kann 50 bis 1600.
Krass. Ja, das habe ich nämlich, ist mir nämlich letztens wieder eingefallen, so, ja, irgendwie, da muss ja die Kamera auch wissen, wie das mit dem ISO und so. Deswegen habe ich da auch.
Ja, du musst halt dieses, die lesen ja diesen DX-Code.
Richtig.
Ne?
Da darfst du nicht so einen Azi-Fazi-Film reinstecken, der keinen DX-Code hat, sonst hast du ein Problem.
Ja, das ist lustig, dann, meine Olympus macht daraus dann einen ISO 50-Film.
Das könnte problematisch sein. wenn du dann hier so ein Ilford Delta 3200 reinsteckst.
Ja, das ich auch schon gesehen habe, dass Leute dann irgendwie das Metall dann abnehmen von einer anderen verbrauchten Dose und das dann da drauf kleben und also Späßchen machen Leute. Also.
Ja, und es gibt ja auch so tatsächlich Filme, die du kaufen kannst, die gar keine eigenen Kanister herstellen, sondern die einfach irgendwelche Kanister nehmen und da einfach irgendwas drüber kleben.
Dann hast keine DX-Codes haben. Ne?
Genau. Und dann hast du, ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal rauskriegen.
Noch ein, was mir gerade noch einfällt, noch ein lustiger Vorteil an dieser Olympus-Kamera, sie kann zwei verschiedene Arten von Batterien aufnehmen. Warum auch immer. Okay. Ja, AAA und oder irgendwie so eine komische Kamerabatterie, die man früher hatte.
Naja, die so kann hier
dicke,
nur diese
so eine dicke kleine,
was dicke so kleine Kamerabatterie, ja genau, die ist ja auch drin.
Ja. Yeah.
Aber die scheinen ja auch unzerstörbar zu sein, die nach 24.
Ja, ich weiß, ich habe hier noch so eine Canon. Die ich für einen Zehner mal auf eBay gekauft habe.
Das ist die Batterie teurer.
In der Tat war die Batterie fast genauso teuer wie die Kamera. Dafür brauchte ich auch so eine Spezialkamerabatterie, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie existieren.
Doch, ich erinnere mich, dass irgendwann vor Jahren, wo ich diese Kamera schon lange hatte, mein Vater irgendwie mit mir in den Aldi gegangen ist, weil es da diese Kamerabatterien gerade bei Aldi gab, die sonst nie bei Aldi gab, und man die für irgendwie nur 20 Euro das Stück kaufen konnte. Weil die sonst irgendwie 30, 35 Euro pro Stück gekostet haben oder so. Also völlig absurd teuer waren die. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann da so rauskommt mit einem frischen Film, und ich muss nochmal rausfinden,
ja,
was man da...
Ja, bei meinem auch. Das Problem ist, ich hab die im Sommer bin angefangen zu benutzen, hab da einen ISO 100 Film rein und seitdem liegt die hier rum.
Na gut, aber mit Blitz kannst du auch mit ISO 100 Indoor fotografieren.
Ja, was soll ich denn Indoor fotografieren? Ich bin ja nirgendwo. Ich habe 4 Millionen Katzenfotos. Ich habe langsam keine Lust mehr auf Katzenfotos.
Ja. Muss ja nochmal rausfinden, was für Film die eigentlich verträgt. Also ich nehme mal an, ISO 400 sollte okay sein, aber gucken, was da noch so geht. Und vor allen Dingen bin ich dann gespannt, also ich habe jetzt diese alten Film, den alten Film entwickeln lassen, der sieht ganz gut aus, aber mich würde mal so aktueller Film interessieren, auch so von der Abbildungsqualität her, was dieses Objektiv eigentlich kann. Weil ich bin jetzt hier so mit Minolta-Objektiven höchsten Grades ausgestattet. Würde mich mal interessieren, was da dann tatsächlich der Unterschied ist auf Film. Ob man da wirklich einen Riesenunterschied sieht oder ob das mehr so da kam Licht drauf. Fertig. Genau.
Das Geilste ist, wenn du Bilder von diesen Kameras siehst. Hä?
Aus den 90ern oder aktuell? Man kann es einfach nicht unterscheiden. Stimmt.
Das ist sofort diese Ästhetik da. Das ist ganz interessant.
Ja.
Cool. Nun gut.
Machen wir weiter in der Fotoecke. Ich habe Fotos drucken lassen. Beziehungsweise, ja doch. Haben uns nämlich meine Freundin und ich zu Weihnachten quasi geschenkt, dass wir uns Bilder an die Wand hängen. Und da wir praktischerweise im pittoresken Barcelona waren und da ein paar ganz gute Bilder dabei rausgefallen sind, haben uns dann dafür entschieden, ein paar davon an die Wand zu hängen. Und haben uns dann für so einen Druck auf Leinwand entschieden. Und ich habe die Bilder, die wir da genommen haben, mal ins Dokument gehängt. Das ist einmal, das sind auch Bilder, die ich auf Pixelfed veröffentlicht hatte. Das sind einmal diese zwei Palmen am Strand. Und dann dieses, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses eine Gebäude in Barcelona, was so rundlich dasteht und dann die Mittagssonne da so drauf scheint und das so sehr schön rot-orange aussieht.
Hm.
Die beiden Bilder haben wir auf Leinwand drucken lassen, auch relativ groß, also 50 mal 70 Zentimeter, glaube ich. Und ja, ich kann dir da sogar mal, hängen jetzt bei uns überm Sofa. Ich kann dir gerade mal zwei Bilder in den Chat schmeißen. Kannst du erst mal angucken, wie das aussieht. Genau. Ist dann nämlich irgendwie doch was anderes, wenn man diese Bilder dann nicht nur auf dem Handy-Display oder auf dem Laptop irgendwie sich anguckt. Wirkt dann doch nochmal ganz anders. Also das ist ja auch so diese... So ein Ding, was im Grunde was dann verloren gegangen ist, so mit der Digitalfotografie. Ich meine, früher war das ja quasi der Default, dass wenn man Fotos gemacht hat, man auch gleichzeitig sich Abzüge bestellt hat. Weil das war der einzige Weg, wie man sich diese Sachen angucken konnte. Und wenn man dann irgendwie besonders tolle Bilder hatte, dann hat man die Sachen irgendwie vergrößern lassen und sich vielleicht sogar an die Wand gehängt. Und ja, ich sag mal, das höchste der Gefühle der letzten Jahre war im Grunde, dass ich mir so ein Bild mal auf dem iPad angeguckt habe und das dann so in der Hand gehalten habe und dann festgestellt habe, oh, das ist ja so, wenn man es in der Hand hält, ist es irgendwie fast noch viel schöner als nur so am Display. Und ja, das macht einmal einen ganz anderen Eindruck, ne? Das ist irgendwie...
Ja, sieht cool aus.
Hier ist jetzt nochmal das Besondere.
Also wirken richtig, richtig. Also wirken finde ich im gedruckten, also in dem, die strahlen mich ja jetzt in dem Foto von dem gedruckten mehr an als das Original. Also ist
ja
faszinierend.
Ja, das ist natürlich.
Das ist Leinwand, ja.
Das ist Leinwand. Das ist so ein kleiner, was heißt klein, so ein dünner, relativ dünner Holzrahmen, wo Leinwand draufgezogen ist und ja. Kannst du, also das, die sind jetzt bei Whitewall bestellt.
Mhm. Tolle Form.
Ja, also das, da bin ich auch sehr zufrieden mit, jetzt wo ich gerade die, also es ist wirklich, du kommst dann in den Raum rein, wirst da von diesen warmen Urlaubsfarben angestrahlt. Das linke Bild, also das mit den Schön. Palmen, das habe ich ja mit der Fuji gemacht.
Mhm.
Und gut, da war ich mir sehr sicher, dass das scharf genug ist und alles, weil die ist ja auf, also Schärfe und Auflösung ist ja bei der Kamera völlig absurd. aber das Rechte ist ja dieses dieses
das ist ein Analogfoto?
Genau, das ist ja das Kodak, das ist ein Kodak Goldfoto, was ich mit der Minolta aufgenommen habe.
Ja.
Aber ich muss sagen, das steht dem auflösungstechnisch in nichts nach. Also das sieht tadellos aus. Also das hängt auch, wie man sieht, hinterm Sofa. Also man müsste sich auch schon sehr anstrengen, um da sehr nah ranzugehen. Aber ich habe es natürlich gemacht. Aber selbst wenn man sehr nah rangeht, sieht man auf diesem, sieht man, da ist da extrem viel Detail drin, obwohl das Leinwand ist. Also es ist echt extrem gute Qualität. Bin da sehr begeistert, muss ich sagen. Und bin jetzt jedes Mal erst noch überrascht, dass da was hängt im Wohnzimmer und dann sehr positiv überrascht, dass da was hängt und dass es mich da anstrahlt. Und dann habe ich in dem Zug noch für mich alleine was drucken lassen, und zwar, ich habe ja dieses, das andere, was ich in den Shownotes habe, dieses Bild, also das gleiche Motiv im Grunde, aber in schwarz-weiß. Ich habe da das Bild von diesem Gebäude auch nochmal in schwarz-weiß gemacht, mit der gleichen Kamera, aber Ilford HP5, und das war ja einer der ersten Filme, die ich selber entwickelt habe und auch selber gescannt habe. Und das hängt jetzt hier, habe ich so ein Fine Art Print auf Papier, aus einem relativ dicken Papier ausgewählt und den jetzt mit so Poster Stripes an die Wand gehängt hier. Der hängt jetzt hier quasi da um die Ecke. Kann ich dir auch mal ein Bild von schicken. Genau. Das wirkt natürlich so schwarz-weiß auf Papier ausgedruckt, wirkt natürlich auch nochmal ganz anders. Wobei ich sagen muss, auf dem Foto sieht das gar nicht so gut aus. Aber das ist halt auch Foto von einem Abzug, von einem Foto immer schwierig.
Ja, ist toll so. Ich habe auch so ein paar Bilder, die ich halt entwickeln habe lassen. Ne? Wo dann so teilweise so irgendwelche Belanglosigkeiten irgendwie total cool aussehen, ne?
Ja, also ich habe das wirklich in der Hand gehalten, dachte so, krass. Also erstmal so in der Größe und weiß nicht, Fotos physisch auf Medium sich anzugucken, hat nochmal was ganz anderes und das ist jetzt auch so, im Grunde muss das jetzt auch das Ziel sein, so die Besten dann auch einfach irgendwie auch mal auszudrucken, und sei es jetzt auch nicht nur in der kleineren Größe. Also ich habe ja so einen Farblaser stehen, dann werde ich bestimmt nichts ausdrucken, aber so einfach dann mal sich einen ordentlichen Abzug davon machen lassen. Das war ja, ist jetzt wirklich, siehst ja, relativ groß, also das ist jetzt auch 30x40 cm. Das hat jetzt, und das ist ein extrem teures Papier, das hat jetzt irgendwie 20 € gekostet. Aber man kann das ja auch in, sag mal, sinnvollen Größen ausdrucken lassen, die man nicht direkt an die Wand hängt. Einfach, um sich mal zu Gemüte zu führen. Also da der Aufruf, das mal zu machen, einfach mal machen. Wenn es kacke ist. Ist halt so, aber ich glaube nicht. Also Fotos, die haben sowieso gefallen. Ich glaube, wenn man die auf einem sinnvoll irgendwie auf Papier bringt, wirken die nochmal einfach besser. Ich habe noch ein Bild, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Das ist dieses Bild in Barcelona, wo ich diese Straße runter fotografiert habe. Das ist im Grunde in der, hatte ich auch schon mal hier geteilt, also Kodak Portra Bild. Das ist bei so einer Dreier-Serie mal gepostet auf Pixelfed. Das ist bei dem Bild dabei, was in Farbe ist, was ich hier in dem Dokument hängen habe. Da sind ja drei Bilder drin, und das, weißt du, was ich meine?
Nee, kann dir gerade nicht folgen.
Dieses runde Eckgebäudenbild in Farbe, Kodak Gold.
Ja.
Da sind ja drei Bilder in diesem Post drin.
Auf Pixelfett.
Ja.
Ach, Pixelfett.
Das zweite Bild ist ja diese Kirche, und das dritte Bild ist dann...
Das jetzt?
Das ist im Dokument.
Ach so. Ja.
Das Bild, diese Straße runter, das dritte Bild. Das würde ich auch nochmal gerne auf Papier sehen. Ich glaube, gerade dieser Verlauf im Himmel und so, diese Farben, diese Farben der Mauern da, ich glaube, das sieht auch nochmal richtig gut aus. Und es ist Kodak Portra, das müsste noch mal schärfer sein als das als Kodak Gold. Also es ist schärfer als Kodak Gold, das weiß ich. Ich habe das Ganze angeguckt, aber ja. So viel dazu, ne? So, jetzt muss ich mein Dokument wieder finden. Wo sind wir denn? Alles doppelt und dreifach offen. Genau, Fotoecke. Damit sind wir, glaube ich, durch die Fotoecke. Dann kommen wir zur Konsumkritik und du wolltest was über...
Moment.
Über Wi-Fi erzählen, glaube ich.
Ah ja, genau. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ich hatte bislang, also ich hab das Problem, dass mein Router muss in der allerletzten hintersten Ecke der Wohnung sein, weil da ist halt der Anschluss, der von außen reinkommt.
Jo.
Telefonanschluss, Kabelanschluss, sonst was so, ist wirklich in der letzten Ecke der Wohnung, sagen wir es einfach so. Warum auch immer, weil es da halt am einfachsten war, von außen durch die Wand zu bohren und das Kabel reinzulegen. Und das führt dazu, dass wenn man da den Router aufstellt, dann hat man halt am anderen Ende der Wohnung kein Internet mehr. Weil WLAN kann viel, aber zaubern kann es nicht. Mhm. Und wenn dazwischen halt mehrere dicke Kamine liegen, die mit guten deutschen Backsteinen in den 60er Jahren massiv gemauert wurden, dann und anscheinend so dick gemauert wurden, dass sie hier wesentlicher Stützpfeiler des Gebäudes sind oder so, kommst du halt dann nicht mehr am anderen Ende der Wohnung durch mit dem Signal. Hat dazu geführt, dass ich vor ein paar Jahren, also es hat eine Weile so funktioniert, aber du hattest halt immer hier bei uns letzten Endes in der Küche dann so wonky Internet. Also es ging mal so ein bisschen, so ein paar Mbits gingen da so durch und so und dann ging es mal wieder nicht und ja, und wenn du den Laptop jetzt irgendwie so ein bisschen anders drehst und so, dann geht's wieder und es war einfach nervig. Hm. Hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann auf mich so nach Access Points umgeguckt habe. Ich kam dann auf diese von Ubiquiti heißt die Firma, die stellen diese kleinen runden Dinger her, die sie auf Unify nennen. Mhm. Die sind so unter Netzwerktechnikern relativ beliebt. Diese kleinen runden Dinger, meine ich, die sind so vom Durchmesser ungefähr doppelt so groß wie so ein Feuermelder. Vom Durchmesser ungefähr das Doppelte von so einem Feuermelder. Mhm. Feuermelder ist jetzt die Analogie, die ich habe, weil die sind eigentlich dafür gebaut, dass du sie an die Decke hängst. Mhm. Ich hatte so ein Ding genommen, ein Kabel durchs eine Zimmer gelegt und dann das so oben auf dem Regal platziert. Mhm. Und das hat so, dass der Access Point lag ungefähr dann so in der Mitte, ja fast in der Mitte der Wohnung dadurch. Mhm. Und man hatte überall ganz okayes Internet. es funktionierte zumindest. Also es ist jetzt nicht so im Sinne von, dass es so schlimm wäre. Also es hat so halbwegs funktioniert. Ich habe jetzt aber das Problem gehabt, dass du für diesen Unify Access Point brauchst du eine Verwaltungssoftware.
Ja.
Um da Updates der Access Point ist letzten Endes, ist das ein kleiner Linux-Server, der da drauf läuft. Der kriegt regelmäßig Updates von Unify, die musst du da irgendwie einspielen. Dafür gibt es so eine Controller-Software, die muss irgendwo laufen. Ubiquiti bietet da selber verschiedene Produkte an, um das Problem zu lösen. Es gibt zum Beispiel so ein Ding, das heißt Cloud Key. Das ist so ein kleiner Computer wie so ein Raspberry Pi am Ende. Den hängt man sich irgendwo ins Netzwerk. Dann kann man damit seine Ubiquiti die Geräte verwalten, deren Kernkundenschaft ist eigentlich nicht so, du hast einen Access Point, sondern deren Kernkundenschaft ist, du hast irgendwie, keine Ahnung, 50 davon oder so. Mhm. Dann willst du natürlich nicht dich auf jedem einzeln einloggen und den verwalten. So. Geht, ist aber irgendwie nervig. Was die meisten Leute, die Hardware von denen machen und die Hardware von denen haben wollen und nur weniger Access Point haben, machen, ist dann halt, wenn du nicht so einen Cloud Key haben willst, irgendwo diese Software laufen lassen. Ich habe die auf meinem Linux Heimserver hier laufen lassen. Die hat mich aber schon seit mehreren Jahren genervt. Ich habe die immer nur noch hochgefahren, wenn ich ein Update installieren wollte, weil die sehr, sehr ressourcenhungrig war. Mhm. Weil die schreibt halt die ganze Zeit mit, was für eine Auslastung herrscht, wie ist die Funkverbindung, keine Ahnung was. wie ist die Network Quality der angeschlossenen Geräte und keine Ahnung was, was will die halt die ganze Zeit loggen und dafür läuft dann da so eine Datenbank und da schreibt er die ganze Zeit rein und das war mir eigentlich alles viel zu viel Klimbim, den ich nicht brauche. Das habe ich die Software immer wieder runtergefahren und sonst was. Ich hatte jetzt das Problem, dass wegen irgendwelcher Paketkonflikte und sonst was konnte ich den Kram jetzt nicht mehr aktualisieren. Seit 3 Monaten oder so. Also ich konnte noch Updates für den Access Point installieren, das ging durchaus noch, aber mein Server hat die ganze Zeit gejammert, so von wegen, oh, ich will das Paket aktualisieren, aber es geht nicht, weil das hängt ja ab von dies und jenes und sonst was und ich war so, jetzt muss ich mich da wieder reinknien und irgendwie, und dann dachte ich so, ja, ich kann das jetzt umziehen auf so einen Docker-Container mit dieser Verwaltungssoftware oder sonst was und dann gibt's auch noch so eine, ja, aber dann muss ich hier und das ist alles irgendwie kompliziert. Eigentlich will ich ja weg von dieser Verwaltungssoftware. Das ist alles irgendwie komisch, ich weiß nicht so genau. Habe ich gesehen, ja, man kann das auch mit deren iOS-App verwalten. Naja, okay, vielleicht ist das ja was. Hab mir so einen neuen Access Point von denen besorgt, der jüngsten Generation. Mhm. Weil ich dachte, wenn ich das jetzt schon alles neu aufsetze, dann mache ich das mit einem neuen Access Point und so. Das war ein U6 Plus. Mhm. Im Verhältnis zu meinem AC Lite ein ziemlich massives Gerät. Also mein alter Access Point ist so ein Plastikteil. Das neue Ding, das war halt so, hatte so eine Edelstahlgrundplatte, so. So richtig massives Teil. Ich habe den an den alten Ort gepackt und so, ging dann erstmal nicht, der braucht mehr Strom, also brauchte ich einen anderen Stromadapter und so weiter. Was guckst du so verstört?
Bin nicht sicher, ob ich gerade meine Aufnahme gelöscht habe. Mal gucken.
Okay. Soll ich weiterreden?
Naja, mache ich weiter.
Okay, das ist am Ende. Ja gut, ich habe ja noch deine auch noch.
Ich nimm's mich auch auf.
Ja, ja.
Studium. Gott sei Dank. Okay.
Ich habe dann das Ding dahin gesteckt. Es ging dann auch. Habe das konfiguriert mit der Ubiquiti Software auf dem iPhone. Das hat auch alles smooth funktioniert. Mhm. Das Problem ist, du hattest fast kein Internet mehr am anderen Ende der Wohnung und die Verbindung war auch sonst nicht so pralle viel besser, dass es sich gelohnt hätte, dafür 100 Euro auszugeben.
Okay, warum und, hast du denn kein Internet mehr? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, weil das zwar irgendwas haben die geändert. Ich habe das dann so ein bisschen darum optimiert, die Sendeleistung erhöht, sonst was so, und dann ging es so halbwegs, sonst was, aber es war eigentlich nicht besser als vorher. Dann habe ich so ein neues Gerät und brauche weiterhin diese Software dafür. Also wenn ich jetzt irgendwie so total tolle, geile Performance gehabt hätte, dann hätte ich so gesagt, ja okay, jetzt habe ich diese Neues, jetzt muss ich halt mich irgendwie um das Software-Thema kümmern, aber so die Performance ist so, naja. Mhm. Und sonst was, und dann habe ich mir das andere, gibt's noch so einen anderen Access Point so von denen, der eigentlich auch dafür für mich geeignet wäre, aber der hat eine andere Bauform, der strahlt besser so drumherum, den kann man besser irgendwie so auf so ein Regal stellen oder so. Da stand da in den Kommentaren, ja, der wird absurd heiß, also über 70, 80 Grad, so. Ja, ja, weiß nicht so, weiß ich nicht, Digga, weißt du.
Access Point, der 70, 80 Grad heiß wird.
Ja, geil, ne?
Also, meine alte DSL-Fritzbox, die ja quasi,
da haben Leute echt so Wärmebilder und so in Foren hochgeladen. Das ist echt krass heiß, das Teil.
Eine alte Fritzbox, die muss ja quasi schwarze Magie betreiben, um aus diesem Klingeldraht irgendwie Internet rauszuziehen und dann auch noch ein Wi-Fi machen. Und die wurde zwar heiß, aber nicht 70, 80 Grad heiß.
Krass. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, ich habe jetzt keinen Scheiß mehr, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Ubiquiti-Kram, sonst was, irgendwie ist es das nicht. Habe ich dann so, Moment, ich habe doch eine Fritzbox, die macht doch WLAN.
Vor allem Mesh.
Das ist genau der Punkt. Die macht Mesh. Also gut, das machen die Ubiquiti auch. Das ist Kernfeature davon, wenn du jetzt mehrere Geräte hast. Aber ich dachte dann so, was haben die eigentlich im Angebot? Also das Einzige, was ich von denen wusste, dass die im Angebot haben, halt so diese Repeater, die man irgendwo in eine Steckdose steckt. Und so einen Repeater wollte ich halt nicht, weil so, ja, okay, aber so ein Gerät, was so quasi in die eine Richtung schreit und dann in die andere Richtung noch weiter schreit, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, Repeater finde ich vom Funktionsprinzip irgendwie schwierig. Was ich auf jeden Fall dann gefunden habe, ist, dass die jetzt einen Repeater, offensichtlich, weiß noch nicht wie lange, aber jetzt in den letzten Jahren offensichtlich einen Repeater im Angebot haben, der genau meinen Anwendungsfall erfüllen, nämlich die haben hängen am Kabel. Mhm. In diesem Fall hier Gigabit-Kabel, konnte ich jetzt hier in das andere Zimmer aufstellen. So ein Gerät, was ich so richtig hinstellen kann. Ein Fritz Repeater 3000 AX heißt das, macht Wi-Fi 6. 3000. Die Einrichtung, das ist geil, ne? Die Einrichtung mit der Fritzbox hat so ungefähr, ich würde mal sagen, 5 Sekunden gedauert. Mhm. Wird alles verwaltet über die Fritzbox. Und schwuppdiwupp haben wir überall perfektes WLAN.
Ach ja.
Aber fast überall in der Wohnung reden die Geräte jetzt lieber mit dem Repeater als mit der eigentlichen Fritzbox.
Ja.
Also es sei denn, du stehst wirklich unmittelbar vor der Fritzbox. Dann sagt er so, ja, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich doch die Fritzbox. Also sie lieben den Repeater, ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht mehr.
Tolles Teil. Also jetzt hier so in Sichtweite davon habe ich jetzt 1200 Mbits. Mhm. Das ist tatsächlich, also ich kann jetzt tatsächlich meine Internetleitung mal per WLAN auskosten. Mhm. Das ist wirklich cool. Ah, kostet 150 Euro das Teil.
Oh ja.
Ja, ist nicht wenig, aber dafür ist es auch echt ein guter Access Point, finde ich.
Ja, also ich gucke gerade hier durch das Sortiment der...
Und man kann den auch als normalen Repeater einsetzen. Also der hat diese zwei Einsatzmodi. Du kannst ihn einfach irgendwo hinstellen und er nimmt Funkverbindung auf zur Fritzbox und verbreitet das dann Signal weiter. Oder du hängst ihn irgendwo an ein LAN-Kabel, das mit der Fritzbox verbunden ist und der baut dann halt das Netz da quasi weiter auf.
Ja, ich gucke gerade. Also es gibt ja... Der 2400er, das ist ja so, an dem man die Steckdose steckt. Ich glaube, so ein Vorgänger von denen, der hängt bei meinen Eltern. Den habe ich da irgendwann mal, hat meine Eltern überredet, den mal zu verwenden. Und der kann nämlich auch, also steckt auch ein Netzwerkkabel drin, was von der Fritzbox kommt. Ja. Und der es funktioniert dann auch als, oder fungiert dann auch als Access Point, beziehungsweise erweitert das Netz halt aber über halt Kabel.
Ja, hat sich diesen... Als ich diesen Original Ubiquiti mal gekauft habe, da gab's auch Mesh war noch nicht so das Riesenthema und wenn, dann war es unglaublich teuer und also es gab das halt von Ubiquiti damals schon, klar, aber es war noch bei AVM noch nicht so das Thema Mesh.
Ja.
Gut. Gab Repeater von AVM, aber nicht so richtig dieses.
Und
vielleicht habe ich es auch damals, vielleicht gab's auch schon, ich habe es nicht wahrgenommen.
Das könnte sein. Wie macht er jetzt quasi sein eigenes Netz auf unter einem eigenen Namen oder erweitert er das Netz?
Er erweitert das mit dieser Mesh-Funktionalität.
Ja, genau. Ja, das macht er nämlich auch bei meinen Eltern und das funktioniert. Da habe ich auch das Gefühl, alle Geräte hängen an diesem Repeater statt an der Fritzbox.
Also. Ja, aber es ist auch unglaublich bequem, dass es jetzt von der Fritzbox alles gesteuert wird und der auch da die, keine Ahnung, das die Updates und sonst was alles automatisch funktioniert und so, das ist wirklich richtig cool.
Ich sehe auch gerade, es gibt dann noch einen dickeren, irgendwie den 6000.
Ja, der kostet irgendwie nochmal 30, 40 Euro mehr.
Was kann der? Außer, dass er dicker ist?
Der ist noch toller.
Okay.
Ja, der hat halt noch mehr Speed.
Okay.
Und der hat noch zwei Antennen mehr.
Ah ja, ich sehe es gerade, er hat doppelte
Leistung. Also je nachdem, wie viele Geräte gleichzeitig mit dem Ding reden, kann das sinnvoll sein. Wenn jetzt natürlich irgendwie sehr viele Geräte damit reden, gleichzeitig in verschiedenen Richtungen, dann kann das sehr sinnvoll sein.
Ja, ich sehe gerade, er hat doppelte Leistung, ja.
Und dadurch, dass er mehr Antennen hat, kann er dann halt auch noch ein bisschen mehr, wenn er die tatsächlich dann alle auf ein Gerät bündelt, kann er dann auch noch mehr Geschwindigkeit in Theorie erreichen. Aber der Hauptfeature ist, dass du quasi mehr Geräte in unterschiedlichen Richtungen damit verbinden kannst. Das ist jetzt aber nicht mein Anwendungsfall bei uns zwei.
Ja, ich bin sehr froh, dass unsere Fritzbox, also sowohl die DSL-Fritzbox vorher als auch jetzt die Glas-Fritzbox relativ zentral in der Wohnung hängt und die Wohnung an sich so angeordnet ist, dass sie sich quasi um diesen Router arrangiert. Das heißt, eigentlich hast du in jedem Raum gutes bis sehr gutes Netz. Also hier im Arbeitszimmer, wo ich jetzt bin, da habe ich jetzt, zeigt er mir auch 1200 Mbit an. Im Schlafzimmer sind es irgendwie nur 500 Mbit oder so. Und das ist so, ja, okay. Also das,
Nee, da habe ich nur 200 oder so. Ja. Aber mein Gott.
Auf dem Klo Backups aufs Nass machen, das ist schwierig.
Ja. Ja, im Bad ist ganz schlimm. Im Bad bricht es komplett ein. Aber ist schnell genug.
Ja, geht schon. Das klingt doch gut, aber es hatte ich auch so im Gefühl, dass die Fritzbox oder die Fritz Repeater, also wir hatten auch diesen, oder meine Eltern hatten diesen Repeater auch mal nur als wirklich Repeater im Einsatz. Und ich habe dann irgendwann ein Kabel über den Dachboden gezogen und wieder an diesen Repeater ran, damit da echtes Netz rankommt. Das war so ein bisschen wonky, aber als das dann. Aber das war auch noch keine Mesh-Geschichte. Der hat dann sein eigenes Netz aufgemacht und dann sind die, dann gehe ich lieber in dieses Netz, in das Netz, dann konnten sie die Geräte nicht entscheiden.
Ah, das ist, ja. Aber es gab doch die Repeater, die damals dann schon, wobei.
Der hat aber einen Netzwerkstecker schon und dann habe ich dann ein Kabel reingesteckt und dann umgestellt, dass der das normale Netz erweitert und das ging dann. Das war auch, glaube ich, dann offiziell noch kein Mesh, aber halt einfach ein weiterer Access Point zu diesem Netz sozusagen. Und das hat funktioniert. Mittlerweile. Sowieso.
Ja, schön. Aber ich bin ganz glücklich damit.
Das glaube ich. Also war jetzt auch ein richtiges Tage Upgrade so vom WLAN her, wenn ich das richtig verstanden habe.
Von irgendwie. Ja, massiv.
WLAN kann dir auch Spaß machen.
Ey, man kommt ja nicht drum rum, ne? Braucht den Kram, ja. No.
Solange Apple hier kein Netzwerkkabel ans iPhone anschließt, dann muss man sich mit WLAN genügen. Jo. Okay. Kommen wir zur Sportecke. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich jetzt hier sportiv unterwegs bin. Hat er auch erzählt, dass ich mit dem Joggen angefangen habe und das mache ich auch nach wie vor brav. Hat er auch schon erwähnt, dass die Firma Wellpass anbietet. Das ist dieses, die Firma zahlt einen Beitrag und der Mitarbeiter zahlt einen Beitrag und dann kann man an existierenden oder in existierenden Etablissements, die da mitmachen, kostenlos rein. Also kostenlos im Sinne von, muss ich noch mehr Geld zahlen. Genau, und da habe ich dann vor Weihnachten irgendwann dann tatsächlich angefangen, hier im hiesigen Fitnessstudio, was bei mir, ja, um die Ecke ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich war da 10 Minuten mit dem Bus hin, aber schon also einigermaßen in der Nähe, ist schon ein anderer Stadtteil, aber passt schon, habe ich mich dann mal in so ein Fitness First ist das einschreiben lassen. Also das funktioniert ja so, du kannst da zwar kostenlos rein, aber du musst ja trotzdem erstmal
Fitness First
vorstellig werden sozusagen. Musst ja so eine Einweisung
Werbung kriegen. Schreiben.
Nee, du musst ja so eine Einweisung kriegen und ja. Mhm. Genau.
Ja, klar.
Ja, und preislich lohnt sich das, glaube ich, weil Fitness First ist ja so ein Premium-Fitnessstudio-Gedöns, die irgendwie je nach, also sie haben auch 4, 5 oder was Studios in Frankfurt und je nachdem, welches das ist, kosten da die teilweise irgendwas 50 bis 70 Euro im Monat normalerweise. Ich zahle jetzt gerade irgendwie 25 Euro für meinen Wellpass-Gedöns.
Streng genommen 8 in Frankfurt. 8,
okay. Genau. Da habe ich jetzt, bin ich jetzt hingegangen, habe mich da vorstellig gemacht und bin jetzt fleißig am Trainieren und habe da auch teilweise, jetzt wo es so richtig, richtig, richtig kalt war, dann quasi meine Joggingrunde auf dem Laufband erledigt, weil ich sag mal so, unter 3 Grad macht dann Joggen echt keinen Spaß mehr. Also ich habe mich tatsächlich solange es über 5 Grad ist und so ein Jogginganzug und noch so ein kleines Mützchen auf hat, geht es noch, aber ab so einem gewissen Punkt denkt man so, was tue ich hier eigentlich? Und habe ich dann da so ein bisschen Laufbandgedöns gemacht und aber habe jetzt auch Krafttraining angefangen, was ganz witzig ist, weil die haben nämlich so smarte Krafttrainingsgeräte, die quasi deine Kraft messen und dann hast du da so elektrisch gesteuerte Geräte, die dann, wo man sich dann reinsetzt und relativ wenig falsch machen kann und dann so drückt und zieht und macht und tut und die passen sich halt jedes Mal. Also du hast dann so eine Karte in dem Studio, hältst die davor, scannst die und dann passt sich das Gerät an dich an.
Aha.
Und dann kannst du da deine Übung machen. Ja, und das mache ich jetzt einigermaßen regelmäßig und das funktioniert gut. Aber also Leute, die ins Fitnessstudio gehen, das ist ja schon so Special Breed, ne? Also das, also ich, sämtliche Klischees, die sind leider wahr.
Okay.
Also allein diese Umkleidekabinen, mit der Habitus, mit dem die Leute da unterwegs sind, das ist irgendwie sehr faszinierend. Also es ist so, machst diese Umkleidekabine auf, stehen da so 10 nackte Männer, kommen vor dir, denkst so, ja gut, okay. Also es gibt so einen Punkt, wo irgendwie sämtliche Scham abgelegt wird und dann stolziert man einfach nur nackt durch die Umkleidekabine und es ist so, warum? Ja, so Dinge. Das
jetzt mal als Schüler in einem Fitnessstudio, von daher.
Ja.
Also jetzt, aber da war das auch so, ja.
Ja, das ist auch nichts, was mich irgendwie großartig schockiert, aber ich finde es halt irgendwie faszinierend, ja. Ja, und weiß gar nicht. Macht auf jeden Fall tatsächlich Spaß und ich war jetzt die letzten Wochen tatsächlich sehr eifrig da unterwegs. Also habe jetzt so einen ganz guten Rhythmus gefunden, dass ich entweder mehr oder weniger direkt nach der Arbeit einfach eine Runde durch den Park jogge, was jetzt auch wieder geht, wo es wieder wärmer geworden ist. Oder dann, wenn ich nicht das mache, dann fahre ich einfach schnell ins Fitnessstudio und mache da eine Runde Krafttraining. Und ich habe jetzt auch die Sauna für mich entdeckt, die gibt's ja nämlich auch.
Bist du so ein Saunagänger?
Ja, ich habe da irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich da so ein bisschen Blut geleckt. Also Wellness-Sauna-Gedöns für mich entdeckt. Aber das ist halt immer so ein Aufwand, das zu machen, beziehungsweise fährst jetzt erstmal zu irgendeiner Therme und gehst dann in die Sauna und das ist halt einfach, hast halt irgendwie trainiert. Setzt sich noch eine Sauna, in die Sauna, schwitzt eine Runde. Das ist irgendwie sehr angenehm. Was aber, also, faszinierend ist, dieses Fitnessstudio, es hat so einen riesigen Parkplatz und es gibt keinen nominellen Fußweg, um über diesen Parkplatz zu gehen. Also das ist so ein Gebäude, da ist so eine Einfahrt und sind so eine Schranke und neben der Schranke kannst du vorbeigehen, aber du musst quasi einmal um das Gebäude rumgehen, um zum Eingang zu kommen. Also der Eingang ist nicht zur Straßenseite, sondern zur hinteren Seite. Und du merkst halt, dass der Parkplatz und dieses Gebäude so strukturiert und arrangiert wurde, es wurde mit der Intention gebaut, dass du da mit dem Auto hinfährst.
Es gibt hier im Ort einen Fitnesspark, den erreichst du nur mit dem Auto.
Ja, also das ist so.
Da gibt es nicht mal einen Fahrradweg hin.
Wenn du da zu Fuß reingehst, dann gibt es da teilweise Stellen, die sind so eng, da passt ein Auto gerade so durch. Und wenn du da langläufst, dann musst du hoffen, dass der Autofahrer Rücksicht auf dich nimmt. Weil es ist strukturell vorgesehen, dass du da mit dem Auto hinfährst. Also es sind auch so Alibi-Fahrradständer vor dem Laden, aber und das, also das machen die Leute auch. Also die, weißt du, sie kommen dann so.
Fährst du mit deinem SUV hin, ne?
Ja, aber echt, also wirklich so, das sind dann so Schiffe von Audi und Mercedes, du guckst dann so hoch. Ist das irgendwie ein spezielles Fitnessstudio-Modell? Das ist ja noch größer als die anderen. Es ist so völlig absurd.
Ja.
Und irgendwie, jetzt war ich gestern da und dann war irgendwie gerade so eine Rabattaktion, da war es dann irgendwie relativ voll und dann quatscht mich dann irgendeiner in der Umkleidekabine voll so, oh, das ist ja so voll wie ein McFit, ich habe gar keinen Parkplatz gefunden. Ich so, ja, deswegen komme ich mit dem Bus. So, nee, ich habe jetzt einfach woanders geparkt, aber da kriege ich ja gar keinen Parkplatz. So. Ja, warum sollte man hier auch mit dem Auto hinfahren? Das ist ja völlig idiotisch. Also gut, ich bin jetzt auch wieder stark verwöhnt, weil ich habe hier direkt die Bushaltestelle, ich steige da rein, 10 Minuten später steige ich mehr oder weniger vorm Fitnessstudio aus. Aber es ist schon irgendwie, ich weiß ja auch nicht. So, jetzt gehe ich erstmal trainieren. Bloß nicht dahin laufen, aber am Ende schwitze ich doch.
Naja. Alles an seinem Ort.
Mhm. Genau. Ja. Also so viel dazu. Ich bin jetzt voll sportlich hier unterwegs.
Das ist schon cool.
Bin mal gespannt, wie lange es hält, aber bisher bin ich frohen Mutes.
Ach ja, und Mutes irgendwann mal wieder rauszugehen.
Ach ja, und dieses Leute nehmen sich zum Jahreswechsel Sachen vor.
Also das ist das hier nicht.
Ja, genau. Aber vor allen Dingen war das so, ich habe ja vor Weihnachten damit angefangen und dann so zum Jahreswechsel so stehe ich dann so irgendwie 5., 6. Januar oder was, gehe ich da rein so, was ist denn hier los? Wo kommen die ganzen Leute her? Also weil vorher wirklich so, weiß ich nicht, da waren da mal so ein paar Hampel auf dem Laufband oder so und so, wie so eine Armee von Leuten, so, boah, jetzt, ich renne neues Jahr, ich bin motiviert und so 10 Leute. Was? Okay. Und dann mit der einen Trainerin dann noch gesprochen, so, ey, sag mal, ey, gestern, also letztes Mal war hier, ja, Januar, das ist unsere Hochphase, im April wird's wieder besser. Also es scheint echt so ein Ding zu sein, dass Leute sich so zum Jahreswechsel das ganz fest vornehmen und dann alle sich im Fitnessstudio anmelden und dann ab April nicht mehr hingehen. Gut, jetzt lache ich, aber mal gucken. Fand ich auf jeden Fall sehr spaßig. Man hört da ja immer nur von, ich hatte mir das nicht so krass vorgestellt. Gut.
Also der große Sportpark hier, den man, wie gesagt, nur per Auto vernünftig erreichen kann. Ich meine, du kannst auch mit dem Fahrrad hinfahren, aber es ist... Ich bin die Straße schon mit dem Fahrrad gefahren, das muss
man wollen, meinst du?
Du musst Nerven wie Stahlseil haben. Ja, das ist eine sehr alte, kaputte Straße. Da sind sehr viele Autohäuser. Das ist eine Einfallstraße für die Stadt. Und es wird da, es ist eine sehr gerade Straße. Es wird entsprechend 50 mehr so als Mindestgeschwindigkeit betrachtet.
Jetzt, wo du sagst, auch das Fitnessstudio, wo ich bin, ist quasi neben einem Autohaus, neben mehreren Autohäusern.
Ja, das sind halt immer da, wo halt die Mieten billig sind, ne? Also, weil die brauchen Fläche und, ich habe eben mal geguckt, das kostet 130 Euro im Monat, wenn du da trainieren willst.
130. Nicht schlecht.
Es gibt noch so ein kleines Fitnessstudio hier um die Ecke, es kostet 40 Euro im Monat.
Machen die mal.
Die geben die Preise. Ich dachte, so, eben bei denen dachte ich so, bei den ersten, also draußen dachte ich so, das ist ja ganz billig, ne? So
pro Woche.
Ja, und dann stand da, pro Woche?
Ja. Das machen die bei Fitness First auch so. Jetzt anfangen, nur 9,99.
29 so. Euro oder sowas stand da. Nur 29 Euro. Ich dachte so, 29 Euro, ja. Das ist ein Euro pro Tag. Das ist ja, klingt jetzt ganz vernünftig. Und irgendwann so, pro Woche? Pro Woche? Soll ich da jetzt einen Vertrag für 2 Wochen abschließen oder was?
Sehe ich auch jetzt gerade, dass das echt krasse Preisschwankungen hat. Also es gibt hier so ein Fitness First an der Konstabler Wache, das kostet 7,90 Euro pro Woche. Das in Eckenheim, wo ich bin, kostet 17,90 Euro pro Woche. Gut, die haben auch ein Schwimmbad und Badminton. Und Squash.
Squash ist ja noch bescheuert.
Spielt sich alleine nur so schlecht.
Also nichts gegen Squash. Wegen mir, aber ich weiß nicht, ich hab's damit nicht so. Ich finde, es sieht immer ein bisschen eigenartig aus.
Ja. Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es extrem sinnvoll ist, es zu machen, wenn man wirklich sich bewegen will, Squash. Also das so sieht's aus.
Ich sag mal so, hab's noch nicht gespielt.
Das war schnell ziemlich platt, ne?
Ich hab's noch nicht gespielt, aber immer wenn ich das sehe, denke ich so, da muss ich vorerst mal trainieren.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja.
Na gut. Wir müssen noch über diesen Film reden.
Oh Gott. Quälen wir uns nicht nur, nachdem ich mich jetzt körperlich
gequält habe. Lassen wir es aber nicht so lang werden. Ne?
Ja. Also,
wir haben den Film Lolita gesehen von 1962.
Mhm.
Der letzte Film von Stanley Kubrick, den wir beide noch nicht gesehen hatten.
Den wir auch gucken wollten.
Drehbuch hat tatsächlich Wladimir Nabokov geschrieben. Der Autor des Romans ist, auf dem dieser Film basierte.
Mhm.
In den Hauptrollen James Mason und Sue Leon, Lion wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Es geht um den Literaturwissenschaftler Humbert Humbert. Der sich sehr tragisch in ein 14-jähriges Mädchen, im Buch 12-jähriges Mädchen, im Film 14-jähriges Mädchen verliebt. Er ist Professor für irgendwas mit Französisch.
Französisch Autor wahrscheinlich.
Und spielt aber auch nicht so richtig große Rolle, außer dass er lustig mit so einem komischen Akzent die ganze Zeit redet. Wie gesagt, verliebt sich in dieses Mädchen. Den Rest habe ich vergessen.
Er heiratet
dann. Das ist ein sehr schweres Schicksal.
Er heiratet
dann. Ja, nee, also nochmal langsam zum Mitschreiben. Also, wir haben diesen Literaturwissenschaftler, der kommt da in diesen Ort, ich weiß es nicht mehr, irgendwo im Nordosten der USA, New Hampshire, glaube ich, weil er da im College angeheuert wurde für irgendwas. Sucht da so eine Art, ja, Einliegerwohnung, Ferienwohnung, wie auch immer, ist da, guckt sich da so eine Wohnung an, mit so einer sehr eigenartigen Frau mittleren Alters, die ihn da versucht zu bequatschen, dieses Zimmer zu nehmen und sonst was so, ist er offensichtlich nicht so überzeugt, bis er dann die junge Tochter sich in der Sonne räkelnd im Garten sieht und dann will er sofort dieses Zimmer haben und die Handlung nimmt ihren Verlauf. Er scheint sich sehr zu verlieben in dieses junge Mädchen und im weiteren Verlauf geht er eine Ehe ein mit der Mutter. In einem tragischen Streitgespräch rennt die Mutter auf die Straße, wird vom Auto angefahren, verstirbt. Währenddessen ist gerade die Tochter im Ferienlager, holt sie dort ab und dann beginnt eine sehr schräge Odyssee durch die USA, die Zweiten dann da machen. Geht über mehrere Stationen hinweg. Letzten Endes trennen sie sich in dem Sinne, dass sie von jemand anderem verführt, eingeladen, wie auch immer, wir kriegen es nicht so richtig mit, wird und damit Humberts Zugriff entrissen ist. Und Jahre später findet er sie wieder, nachdem sie den Brief an ihm schickt. Und sie ist inzwischen verheiratet und erwartet ein Kind und erzählt ihm, was da passiert ist. Und er fängt dann an zu weinen, Film zu Ende. Gerahmt wird die Handlung davon, dass er den Typen erschießt, der offensichtlich sie damals seinem Zugriff entrissen hat.
Und mit dem sie auch zwischendurch schon Affären hatte.
Wegen mir auch das, ja. Ja.
Ja. Also jetzt mal abgesehen von der Thematik, ist dieser Film auch reichlich wirr. Also weil, was du jetzt eben erzählt hast, kratzt gerade mal an der Oberfläche, was eigentlich in diesem Film passiert, weil es gibt um diese Figur dieses Regisseurs, der in den eigentlich Lolitas Mutter verliebt ist.
Der Claire wiederum, Quilty.
Genau, der dann wiederum aber in Lolita auch verliebt ist und mit dem sie dann zwischendurch Affären hat, weswegen er dafür sorgt, dass sie in diesem Highschool Schauspiel da mitspielen darf, damit er ihr nahe ist. Und dafür doch eigene Charaktere erfindet und den beiden, Humbert und Lolita, während sie auf der Flucht sind, hinterherreist und irgendwie sie verfolgt und Dinge und, also es ist völlig absurd an Stellen. Was ich mich die ganze Zeit bei dem Film gefragt habe, soll das jetzt eigentlich irgendwie sexy sein oder soll ich einfach meinem Würgereiz nachgeben? Also das ist, ich hatte gerade eben noch mal kurz über den Wikipedia-Artikel von dem Ursprungswerk gelesen, was ich ja, also das Buch, auf dem das basiert, von Nabokov, was er als Erotic Novel, glaube ich, eingestuft wird. Ich frage, was, also ist das jetzt dieses
Ding? Ja, aber auch nur wegen dem Thema. Also
ja, aber ist das jetzt quasi so ein...
Soweit ich es verstehe, ist der Roman noch expliziter als der Film.
Ja gut, das ist sowieso doch mal... Also in dem Film tatsächlich sieht man keine direkte sexuelle Handlung oder so. Es wird alles immer nur in Gesprächen angedeutet, dass da was gewesen sein könnte oder sein wird. Aber dieser Humbert creept da halt schon auch richtig hart rum und schlawenzelt halt die ganze Zeit da um Lolita herum, die ja eine 14-Jährige sein soll und aussieht wie eine, und von einer 16-Jährigen gespielt wird und im Buch eine 12-Jährige ist. Mhm. Ja, ich weiß, also der Film stellte ja diesen Humbert, das ist auch der dümmste Name der Welt, stellt ihn ja irgendwie so als tragische Figur dar. Weil er verliebt sich ja in Lolita und ist dann am Ende im Grunde heartbroken, dass sie ihn verlassen hat. Dass das aber eigentlich ja eine Missbrauchsgeschichte ist, spielt in dem Film nur so am Rande eine Rolle. Also die zwischendurch sagen mal die Leute, ja, also die... Sie haben ja schon irgendwie eine komische Beziehung zu ihrer Tochter, bla bla. So werden immer mal so Dinge angedeutet. Aber der Film...
Es wird ja nie, es ist ja so typisch amerikanisch. Ich meine, du kriegst ja nie mit, was ist eigentlich tatsächlich die Beziehung? Mal abgesehen davon, dass er da die ganze Zeit so rumschmachtet und so. Mhm. Und ihr irgendwie so Dinge verbieten will, wie der eifersüchtige Liebhaber. Kriegst ja nicht mit, was deren Beziehung eigentlich tatsächlich ist. Das ist so, hä? Haben die jetzt irgendwie eine Liebesbeziehung oder ist der einfach da nur so am Schmachten oder, hä?
Also sagen wir mal so, in dem Hotel, wo sie am Anfang, wo sie dann in der Mitte des Films sind, wo sie ihm dann erzählt, was für Spiele sie im Ferienlager gelernt hat, die sie ihm dann zeigt, wo dann entsprechend ausgeblendet wird. Also da,
ja,
ich weiß, das wird nicht gezeigt, aber, das ist, glaube ich, soll, glaube ich, so der Indikator dafür sein, dass da mehr passiert ist, außer Deep Talk.
Okay.
Also, so habe ich das jetzt interpretiert. Keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt völlig offen. Das kann auch sein.
Ja, aber das ist doch, ey, das ist so amerikanischer Schlunz.
Und was mich auch ein bisschen verstört ist, dass das, also einmal wird der Film ja so kategorisiert laut Wikipedia als Comedy Psychological Drama. Und es gibt auch ganz viele Leute, die schreiben, ja, ach, der hat ja so viele witzige Elemente und so. Und ja, der hat so ein paar Slapstick-Elemente, aber ich frage mich auch, was soll das?
Also, was ist das? Ist so eigenartiger Film, ne? Diese Szene, wo sie versuchen, dieses Bett aufzuklappen oder so, das hat ja so, das erinnert ja an so Stummfilme oder so, weißt du, wo sie, so wie, weißt du, das würdest du einen Stan and Laurel Film, ja. Stan and Laurel Film erwarten. Ja.
Mit dem tragischen Hintergrund, dass es halt gerade so abartig merkwürdig aufgebaut wird, damit sie keinen Lärm machen, damit Louis nicht wach wird, damit er sich dann zu ihr ins Bett legen kann. Also.
Nee, nicht Stan Laurel. Laurel und Hardy. Das klang schon falsch, ja.
Ja.
Stan und Ollie.
Also ich weiß nicht, was dieser Film eigentlich will.
Ja, keine Ahnung. Was mich unglaublich genervt hat, war dieser massive Fokus auf ihn und dass er ja so heartbroken ist und dass er wirklich echt, er hat ja echt ein sehr schweres Schicksal. Also wirklich. Er ist da so der distinguierte Professor für französische Literatur und er verliebt sich einfach in diese Göre, man weiß ja nicht, woran man ist bei dir, ne? Man weiß es ja nicht. Die macht ja Dinge hin und her und sonst was und so. Der ist ja echt ein schwer vom Schicksal getroffener Mann. Und ja, ich meine, klar, du kannst das jetzt alles so ironisch lesen und sonst was und so und hoho. Das ist ja alles jetzt so ironisch gemeint und keine Ahnung was. Eigentlich ist es voll die schlimme Missbrauchsgeschichte, aber dafür wird es halt auch null irgendwie thematisiert, dass es irgendwie problematisch sei. Das hat mich unglaublich aufgeregt an diesem Film. Abgesehen von diesem Wirren, ja, wie du sagst, manchmal slapstickig, dann mal wieder nicht. Dieser Humbert ist teilweise irgendwie, entweder wirkt er total lächerlich bis hin zu bedrohlich, also so ganz, ganz eigenartige Story. Und ich finde auch inzwischen, ja, diese Darstellung dieser Beziehung heutzutage schwierig. Also wie gesagt, dass das so komplett um ihn kreist die ganze Zeit. Mhm. Der komplette Film ist ja aus seiner Perspektive erzählt.
Gut, ich meine, das kann man natürlich auch jetzt irgendwie so
psychisch. Weil es ja auch so ein Rückblick ist, also es soll ja quasi so, im Buch ist es wohl so, er sitzt in der Gefängniszelle und erzählt, was passiert ist und man hört ja auch manchmal so eine Stimme aus dem so irgendwie so plötzlich mittendrin manchmal, keine Ahnung warum.
Genau, er erzählt ja die Geschichte teilweise selber, deswegen kann man das natürlich auch so deuten, dass das ein, der verrückte Professor, der halt dann seine eigene Geschichte erzählt und sich selbst natürlich als tragische Figur darstellt, aber dafür reflektiert der Film das irgendwie nicht gut genug.
Ja, weil es ja hier offensichtlich um eine missbräuchliche Beziehung geht. Ich meine, er ist hier der Erwachsene, das ist ein Mann mit ein paar 50 Jahren zu dem Zeitpunkt und sie ist 14 und er ist tatsächlich auch ihr Legal Guardian, also ihr wie heißt das denn? Ihr
Erziehungsberechtigter.
Ja.
Ja, das kommt auch nochmal schwer hinzu.
Und verwickelt sie da auch aufgrund seiner eigenen persönlichen Begierden in so ein kompliziertes Spiel.
Ja. Was ich mich halt frage, war das
hier auch so dieser Trip durch die USA und sonst was so? De facto entführt er sie.
Ja, unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Er lügt sie an, sagt der Mutter im Krankenhaus.
Und dann werden sie quasi am Ende so dargestellt als so gleichwertig oder sonst was, weil an sich ist sie ja komplett. Ja, so, sie hatte irgendwie mal so eine vernünftige Karriere vor sich, im Sinne von guter Ausbildung, keine Ahnung was, wo sie war da, ne? Sonst was. Und am Ende sehen wir sie, wie sie irgendwie, ja, sie ist verheiratet, okay, der Typ scheint ganz nett zu sein, okay, ganz so, aber sie lebt da in kompletter Armut und so, wird jetzt quasi dadurch errettet, dass er ihr Geld gibt wieder noch. Also er ist auch noch so ihr Gönner dann am Ende und sonst was so. Also sie kommt auch nie aus dieser Situation raus und es wird auch so, ja, das ist auch ganz schön und sonst was und jetzt haben sie Geld und ach, ist ja toll und keine Ahnung was und sonst was. Aber letzten Endes ist er ja dafür verantwortlich, dass sie jetzt in dieser Situation ist.
Ja. Und ich frage mich halt, war das in den 60ern, als sich Leute das angeguckt haben, hat man das dann so gesehen, so, ja, der arme Mann? Oder war das dann auch schon so komisch gebrochen, wie es jetzt ist? dass einfach diese Geschichte in sich so sehr komisch und gebrochen wirkt und man sich eigentlich fragt, okay.
Vielleicht ist das das Ziel, aber meines Erachtens wird das nicht transparent genug.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es das Ziel sein soll, wo ich mir nicht sicher bin, vielleicht ist das auch einfach nur so eine creepy old man lüsternde Geschichte, die sich irgendwelche Leute halt angucken und sich daran aufgeilen. I don't know. Aber wenn es diese...
Ja, dann lächelt, lassen Sie das Mädchen da noch ein paar Mal in die Kamera lächeln mit ihr. Na,
die ist aber auch nett.
Ja.
Ja, ich weiß es nicht. Mich würde mal interessieren, also ich weiß nicht, mich würde mal interessieren, was mit diesem Buch ist. Ob das da irgendwie klarer ist oder ob das auch nur so eine Lust-Onkel-Geschichte ist.
Tragikomische Filmbearbeitung des Nabokovschen Romans. Permanente Doppeldeutigkeit. Ja, ich finde,
ich weiß nicht, was da doppeldeutig ist.
Ja, eben.
Aber vielleicht ist das ja auch in der Zeit so, eine 14-Jährige. Ich meine, vor, weiß ich nicht, 200 Jahren hat man wahrscheinlich mit 14 noch geheiratet. Vielleicht ist das dieses, die jungen...
Mal abgesehen übrigens von so Meta-Aspekten. Ich meine, die Sue Lyon, ich hoffe, ihr spreche ihren Namen richtig aus, die Frau wurde danach nur noch gecastet für andere nymphomanische jugendlichen Rollen. Und danach hat die nie wieder irgendwie eine vernünftige Rolle gekriegt. Ich meine, das ist auch schon irgendwie, finde ich, bisschen strange, weil es war doch zu erwarten, dass wenn du 1962 so einen Film machst und castest da eine 14-jährige Amerikanerin, dass die in den USA nicht mehr so richtig als etabliert sich kann.
Ja, stimmt.
Zumindest nicht in der amerikanischen Filmszene oder sowas. Dann hätte man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Franzosen oder so sind da zum Beispiel locker in der Regel. Aber da hat offensichtlich, ja, war in der Zeit wahrscheinlich auch egal. Ich finde das fürchterlich. Also dieses ganze Thema, diese missbräuchlichen Beziehungen wird so verschoben auf so eine Obsession des alten Typen.
Ja. Ja. Und wenn man diese ganze Story mal ausblendet, ist der Film auch eigentlich nicht gut erzählt. Also selbst wenn man das irgendwie alles akzeptieren könnte, dass es halt wirklich um einen heartbroken old man geht, der irgendwie sich in eine Person verliebt hat, lassen wir mal diesen schwierigen Aspekt weg. Selbst dann ist es irgendwie, dafür ist der Film auch irgendwie komisch und langweilig erzählt. Also selbst filmmacherisch würde ich sagen, ist es so, Also da habe ich von Kubrick schon deutlich bessere Sachen gesehen.
Dieser Musik die ganze Zeit.
Alter, dieses Lolita-Theme, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören.
Ton ausgemacht.
Ja, das dachte ich auch. Also das ist wirklich furcht. Das ist wie so...
Ich glaube, das soll einen mürbe machen.
Das ist wie so, weiß ich nicht, so wie das Rohop Null, was ich heutzutage wahrscheinlich kriegen würde. Musikalisches Rohop Null. Ja, deswegen, ich glaube, hatten ja, ich weiß nicht, ob das schon in der Sendung war, ich glaube, das war in der Vorbesprechung, deine Letterbox-Bewertung für den Film. Ich glaube, also, die ist für mich noch ein bisschen hochgegriffen, ehrlich gesagt.
Ich habe es jetzt auf 2 korrigiert. Ich finde den echt grausam. Also, der mag in seiner Zeit besser bewertet worden sein und wahrscheinlich wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch besser bewertet. Aber ich glaube, dass ich den, wenn ich den 2023 gucke, muss ich den aus einer Perspektive 2023 gucken, bewerten. Und das, sorry, aber kann ich nicht anders.
Ja, es gibt auch für mich keine Welt, wo das Thema irgendwie sinnvoll abgefrühstückt werden kann. Also.
Zumal, wenn ich so Dinge lese über Unterschiede zum Buch und so, wo halt Dinge echt explizit fehlen. Die Kontextualisierung der Darstellung oder so, die halt im Buch klar geframed wird, als hier redet der Angeklagte, wie er die Sicht der Dinge sieht, ne? Das haben die halt im Film mal komplett weggelassen.
Ja, dafür haben sie auch die ganzen expliziten Szenen weggelassen, deswegen ist es auch alles nicht so schlimm.
Ja gut, das sind noch so andere Erfordernisse des typisch amerikanischen Kinos, gell? Weißt du, so die spielen so mit diesem so oh, ist ja irgendwie erotisch, ohne es irgendwie jemals klar zu benennen. Mhm. Es fängt so in den letzten Jahren mich immer mehr an aufzuregen am amerikanischen Kino. So dieses so gleichzeitig explizit wie implizit. Also so, es wird explizit darüber irgendwie so hier, oh ja, weißt du so, es ist kein, wir haben kein Problem damit, die jetzt irgendwie halbnackt im Garten zu filmen. Mhm. Aber explizit zu benennen, was für eine Beziehung die zwei, ja, um Himmels Willen, die Zensur.
Ja, das ist faszinierend. Amerikanisches Kino. Ja, ich habe mir jetzt mal 1,5 Sterne gegeben. Auch das nicht.
Ja, dafür fand ich James Mason als Schauspieler wiederum zu gut. Erzählerisch bin ich völlig bei dir, aber er ist als Schauspieler halt echt gut.
Das stimmt.
Und der andere, der Peter Sellers, der den Drehbuchautor spielt, der ist halt echt großartig, finde ich. Also allein diese Einfangsszene, ja. wo James Mason da irgendwie verunsichert sieht und ihn quasi da so den verunsicherten Mörder spielt und Claire Quilty versucht, sich da rauszureden und sonst, also das war echt eine gute Szene. Ja, das ist ein interessanter Film. Also ja. Schauspielerisch sind die zwei top, die da letzten Endes die männlichen Hauptrollen spielen. Das und stimmt. Sie ist an sich auch gut. Für 14-jähriges Mädchen ist sie schon echt relativ gute Schauspielerin gewesen.
Ja, ich fand auch die Mutter schauspielerisch nicht schlecht.
Ja, ach, die Mutter war großartig. Die Mutter war toll.
Aber ich sag mal, dass die schauspielerische Leistung kann den Film halt nicht retten. Und
nee.
Ja, er wäre auch schlechter, wenn die Rollen schlecht gespielt wären. Aber das ist einfach das macht für mich alles vor und hinten keinen Sinn. Ja, also ich sag mal, die Sterne, die hat er für die schauspielerische Leistung. Irgendwas mal so. Ja. Also 2,5 oder 2 ist mir halt zu nah an der 3 und 3 ist halt für mich so, oh ja, kann man mal gucken. Und das ist so, nee. Dann, ja, nee, wenn du irgendwie deine Lebenszeit
schätzt, wieder rumzuwirren,
dann so. Lass es mal lieber. Okay.
Ja gut. Haben wir das auch hinter uns gebracht. Damit sind wir jetzt, glaube ich, mit Stanley Kubrick durch.
Mir fällt zumindest keiner mehr ein, den ich noch gucken müsste.
Zum nächsten Mal schauen wir einen modernen Film. Und zwar den Film Past Lives aus dem letzten Jahr. Mhm. Oh. Dann war das T-Zeit Folge 224. Mehr Informationen zu diesem Podcast gibt es auf tzeit.org. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.